morgen. Zu den unschönsten und hässlichsten Dingen, die man erleben kann, gehören, glaube ich, falsche Anschuldigungen. In meiner Schulzeit hatte ich mal eine Situation, da hat ein Klassenkamerad mich beschuldigt, ich hätte ihn wegen seiner Herkunft beleidigt. Habe ich nicht getan. Es war eine falsche Anschuldigung. Aber mehrere andere haben bezeugt, ja, sie haben gehört, wie ich das zu ihm gesagt habe. Wie gesagt, habe ich nicht getan. Sehr, sehr unschöne Situation. Ist jetzt über 15 Jahre her, aber ja, das bleibt einem im Kopf. Und das Thema heute ist Verführer oder Verführung und wie die Gemeinde damit umgehen soll. Und ich denke, der Zusammenhang wird euch dann klar werden. Der Bibeltext ist heute aus Judas. Da haben wir schon angefangen. In den ersten drei Versen ging es darum, eine Ermunterung für den Glauben einzustehen, für den überlieferten Glauben einzustehen und auch zu kämpfen. Und heute geht es dann weiter. Der Text ist Judas, Vers 4. Und da schreibt Judas: Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Ich möchte heute in vier Abschnitten versuchen, diesen Bibeltext verständlich zu machen. Das erste ist die Offenbarung Gottes. Das zweite, der Auftrag der Gemeinde. Das dritte ist Wesen und Merkmale der Verführer und ihrer Lehre. Und das letzte, die Antwort der Gemeinde auf diese Verführer. Judas schreibt, es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen. Das ist die Prämisse für diesen Bibeltext. Und um jetzt zu verstehen, warum Judas über diese Menschen schreibt, die sich eingeschlichen haben und warum er davor warnt, müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Und ich möchte anfangen bei der Offenbarung Gottes. Wir haben in der Bibelstunde das erste Buch Mose durchgenommen. Und ein Thema, das sich da durchzieht, ist die Offenbarung Gottes. Was heißt das, Offenbarung? Das heißt, Gott zeigt sich den Menschen. Und das Besondere an Gottes Offenbarung ist, dass Gott anders ist. Und zwar ganz, ganz anders. Alles, was nicht Gott ist, lässt sich irgendwie einteilen in Kategorien, in Klassen, in Hierarchien, in Rangfolgen. Es lässt sich irgendwie benennen, irgendwie in Beziehung zueinander setzen. Es lassen sich Gruppen bilden und Untergruppen. Ja, Galaxien, Sterne, Planeten, Berge, Pflanzen, Tiere. Alles lässt sich irgendwie gruppieren und klassifizieren, irgendwie einteilen. Aber Gott lässt sich nicht einteilen. Gott gehört nicht zu irgendeiner Kategorie. Er ist nicht einer von anderen in seiner Kategorie. Gott ist für sich allein. Gott ist Gott und Gott ist anders. Und nichts ist wie Gott. Und Offenbarung, das Besondere an der Offenbarung Gottes ist eben, dass er aus diesem Anderssein heraustritt und sich den Menschen zeigt. Und zwar auf eine Art und Weise, wie der Mensch es versteht. Gott will gesehen und verstanden werden. Es ist kein verborgener Gott, der irgendwie im Geheimen bleibt, sondern das Besondere an seiner Offenbarung ist, er zeigt sich, er gibt sich so zu erkennen, dass der Mensch es versteht und ihn auch erkennt. Und wie passiert es? In Johannes 1, Vers 18 steht: Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht. Das ist Jesus. Also Jesus zeigt uns Gott. Jesus ist die ultimative Offenbarung Gottes. Gott offenbart sich auf viele Arten und Weisen. Man kann ihn in der Natur sehen, dass da ein Schöpfer dahinter steckt. In allem, was geschaffen ist. Aber schlussendlich ist es Jesus, der Gott kundmacht, der Gott zeigt. Und hätte Gott es nicht getan, würde Gott sich nicht von sich aus offenbaren, dann wüssten wir nichts von ihm. Aber Gott zeigt sich eben so, dass wir ihn erkennen und seine Offenbarung verstehen. Das heißt nicht, dass wir Gott ganz verstehen. Aber wir erkennen Stück für Stück, wer er ist, wie er ist und was sein Wille ist. In Kolosser 1, Vers 15 heißt es, Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Und das trifft für Jesus zu als Mensch, aber es trifft auch auf Jesus zu, als er noch kein Mensch war, von Ewigkeit her. Die Offenbarung Gottes findet in Jesus statt. Jesus hat uns, ja, durch Jesus hat Gott gesprochen und sich offenbart. In Johannes 14, Vers 8 bis 10, da redet einer von Jesus Jüngern mit Jesus, der Philippus. Und Philippus sagt zu Jesus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Und Jesus antwortet ihm dann, so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Oder in Johannes 4, Vers 24, da sagt Jesus, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen den Geist und Wahrheit anbeten. Der Mensch, ja, wird oft so dargestellt als Körper, Seele und Geist. Es ist ein Modell, ja, auch philosophisch angehaucht. Es trifft nicht immer ganz zu, ganz trennen lässt sich das nicht voneinander, aber es ist ein hilfreiches Modell manchmal. Der Mensch hat einen Körper mit Sinnesorganen, mit Wahrnehmungsvermögen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist Gott Geist, also immateriell. Aber durch seinen Sohn hat Gott sich auf eine menschlich wahrnehmbare Weise gezeigt. Das heißt, ja, wir können Jesus sehen oder das, was wir von Jesus wissen, was uns von ihm überliefert ist in der Bibel. Aber das reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, dass wir ja, mit unserem menschlichen Wahrnehmungsvermögen Jesus sehen. Sondern Jesus sagt hier, um Gott anzubeten, muss man ihn im Geist anbeten. Also es ist eine Verbindung notwendig von unserem Geist zu ja, Gott als immateriellem Wesen. Und Jesus ist dieses Bindeglied. Jetzt denkt man vielleicht, okay, aber Jesus ist ja gar nicht mehr körperlich da. Das stimmt. Und genau zu diesem Zweck hat er seinen Stellvertreter gesendet, seinen Sachwalter, den Heiligen Geist, der eben seine Stelle einnimmt, der auch in uns wohnt, in jedem Kind Gottes und uns geistlich einnimmt. Und so ist diese Anbetung möglich im Geist. Und Jesus sagt hier noch was, Gott muss in Wahrheit angebetet werden. Wir können Gott nur anbeten, wenn das, was Gott über sich selbst sagt und das, was wir über ihn glauben, übereinstimmt. Die zwei Dinge müssen übereinstimmen. Was Gott über sich selbst sagt, das wissen wir aus seinem Wort, und was wir über ihn glauben. Wenn das übereinstimmt, dann können wir ihn in Wahrheit anbeten. Und woher wissen wir, was Gott über sich selbst sagt? Wir wissen es, weil Gott ja, Menschen benutzt hat und sich Menschen gezeigt hat, die diese Offenbarung niedergeschrieben haben. Die Bibel, das Wort Gottes, das ist das, was Gott über sich selbst sagt. Und das ist vertrauenswürdig. Johannes schreibt in der Offenbarung, und der, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und das gilt für die Bibel. Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Das sagt uns Gott selber zu. Der nächste Punkt ist der Auftrag der Gemeinde. Die Gemeinde Gottes wird im Neuen Testament beschrieben als Gottes Volk und als Gottes Tempel. Und ja, dieses Bild des Tempels kommt aus dem Alten Testament. Die Israeliten hatten auch einen Tempel und bevor sie einen Tempel hatten, hatten sie eine Stiftshütte, also so ein ja, sehr, sehr aufwendig gestaltetes Zelt, das sie durch die Wüste getragen haben. Und davor hatten sie ein einfacheres Zelt. Aber auf jeden Fall hatten sie immer dieses Zelt und später dann den Tempel. Und es waren ja Prototypen oder Vorbilder auf ja, diesen Tempel aus gläubigen Kindern Gottes. Und ein Zweck dieses Tempels der Israeliten war, in ihm wurden die Gesetzestafeln aufbewahrt. Da war die Bundeslade später im Tempel und da waren die Gesetzestafeln drin. Und die Israeliten hatten den Auftrag, ja, dieses Gesetz zu bewahren. Einmal physisch, die Tafeln in der Bundeslade, aber auch dadurch, dass sie sich dran halten. Dass sie so leben, wie es in diesem Gesetz vorgegeben war. Und der Auftrag der Gemeinde heute ist ein ähnlicher. Der Auftrag der Gemeinde ist, Gottes Wort und seine niedergeschriebene Offenbarung zu bewahren und unverfälscht und originalgetreu wiederzugeben. In Philipper habe ich diese Woche gelesen, Philipper 2, Vers 14 bis 16, da steht, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt, dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens. Also es ist ein Auftrag, wir sollen alles ohne Murren und ohne Zweifel tun, damit wir in dieser Welt ja als helles Licht scheinen. Und wie? Dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens. Das ist der Auftrag an jeden Christen, aber das ist auch der kollektive Auftrag an die Gemeinde. Dem Timotheus schreibt Paulus, ich gebiete dir vor Gott, der alles am Leben erhält, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und unsträflich bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Also das Gebot, das, ja, der Wille Gottes soll bewahrt werden. Die Gemeinde in Korinth wird getadelt von Paulus, weil sie über das, was Gott niedergeschrieben hat, hinausgeht, weil sie da Dinge hinzufügt. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 4, Vers 6, ihr sollt lernen, nicht über das hinauszudenken, was geschrieben ist. Das ist krass, das ist ein Denkverbot. Ich bin eigentlich kein Freund von Denkverboten. Aber hier heißt es, wir sollen, wenn wir ja über Gott nachdenken, über das Geistliche, dann haben wir einen festgesteckten Rahmen. Und das ist das Wort Gottes. Und innerhalb dieses Rahmens spielt sich alles ab. Wir können nicht darüber hinausgehen, weil was darüber hinausgeht, ist nicht wahr, nicht unbedingt. Oder in seinem Gleichnis über den vielfältigen Ackerboden sagt Jesus über die, die dann Frucht bringen, dass in der guten Erde aber sind die, die in einem redlichen und guten Herzen das Wort bewahren, nachdem sie es gehört haben, und Frucht bringen mit Ausharren. Hier sehen wir auch wieder, die bewahren das Wort und bringen die Frucht. Und es sollen nur einige Stellen sein, die zeigen, dass unser Auftrag als Christen und insbesondere als Gemeinde auch ja, diese Bewahrung ist. Ein wahrhaftiges Zeugnis zu sein. Und es passt auch zu dem Bild der Gemeinde im Neuen Testament. Die Gemeinde ist ein Schatz. Die Gemeinde ist was ganz, ganz Besonderes. Die Gemeinde wird, ja, Gott wünscht sich, dass die Gemeinde rein und heilig und unbefleckt ist. Und Jesus führt die Gemeinde dahin. Die Gemeinde ist was ganz, ganz Besonderes und die Gemeinde ist Gott ganz, ganz besonders wertvoll. Und das ist auch der Grund, warum Judas dann diese Verse hier schreibt, weil es eine Gefahr gibt für diese Gemeinde. Da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, die Verführer, von denen Judas hier warnt. Wir wissen jetzt also Bescheid über Gottes Offenbarung, wir wissen über den Auftrag der Gemeinde. In der Theorie ist alles klar, aber in der Praxis gibt es ein Problem. Das Problem, vor dem uns Judas hier warnt. Er schreibt vor Verführern, die sich in die Gemeinde eingeschlichen haben und falsche Lehren verbreiten. Was schreibt jetzt Judas über diese Verführer? Woran erkennt man sie oder was ist mit denen? Er schreibt zum einen, es sind viele, also etliche. Man darf sich also nicht wundern, wenn man darauf stößt. Vielmehr sollen wir darauf vorbereitet sein. Das ist auch die Absicht des Briefes. Er schreibt auch, sie haben sich unbemerkt eingeschlichen. Das heißt, sie schaffen sich zu tarnen. Niemand kommt hier rein und trägt irgendwie ein T-Shirt, wo drauf steht, Achtung, ich bin ein Verführer. Sondern, also ist niemand da mit Bibelvers, aber es könnte sein, es kommt jemand rein, hat einen Bibelvers auf dem T-Shirt stehen. Das soll nichts Schlechtes sein, aber es heißt, sie haben sich unbemerkt eingeschlichen. Also, sie tarnen sich. Manche wissen vielleicht auch gar nicht, was sie tun, was sie jetzt nicht unbedingt entschuldigt. Unbemerkt eingeschlichen heißt auch nicht, dass jetzt in jeder örtlichen Gemeinde so ein Verführer sitzt oder mehrere. Aber irgendwie in der Gesamtheit der Gemeinden ist diese Gefahr vorhanden. Dann schreibt Judas auch, sie verkehren Gottes Gnade in Zügellosigkeit. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist eine der, drei Ausprägungen von diesen falschen Lehren. Zügellosigkeit oder man könnte auch sagen Gesetzlosigkeit. Das heißt, sie nehmen ja die Freiheit Gottes zum Anlass, die Freiheit, die Gott schenkt, zum Anlass, um zu sündigen. Sie verkehren die Gnade Gottes in Zügellosigkeit. Sie sagen, okay, Gott ist ja gnädig, dann kann ich ja tun und lassen, was ich will. Und das ist diese eine Kategorie von sehr gefährlicher falscher Lehre. Die anderen zwei Kategorien sind das Gegenteil, nämlich Gesetzlichkeit. Und das dritte ist Gnosis oder Erkenntnis, also vermeintliche Erkenntnis. Und Judas schreibt hier auch noch, sie leugnen Gott als alleinigen Herrscher. Sie leugnen, dass Jesus Christus Herr ist. Und zwar vielleicht explizit, vielleicht aber auch eher subtil, implizit. Nicht unbedingt, indem sie sich vorne hinstellen und sagen, nein, Jesus ist nicht Herr. Gott ist nicht alleiniger Herrscher. Das kann auch sein, aber eher implizit durch ihre Lehre oder ihre Lebensführung. Das ist das, was Judas über diese Verführer schreibt. Und um da ein bisschen tiefer einzutauchen, brauchen wir mal eine Definition. Was ist ihr Lehre? Also wovor warnt Judas hier konkret? Und ich habe mal für mich festgehalten, ihr Lehre ist eine Fälschung oder Leugnung von Gottes Offenbarung, die dazu führt, dass die Gemeinde ihrem Auftrag nicht mehr nachkommt. Ich habe noch nachgeschaut, was andere so schreiben, eine andere Definition, die ich gefunden habe. Falsche Lehre ist jede Idee, welche die in Gottes Wort gegebene Lehre ergänzt, wegnimmt, ihr widerspricht oder sie aufhebt. Falsche Lehre ist das, was einer grundlegenden Wahrheit oder dem, was für die Errettung notwendig ist, entgegensteht. Oder noch eine, die letzte Definition. Definitionen sind immer ein bisschen langweilig. Ihr Lehren sind diejenigen Lehren, die das Wesen des Glaubens so fundamental verändern, dass man sich nicht länger darauf verlassen kann, dass er rettender Glaube ist. Was ist Ihr Lehre jetzt nicht? Ich glaube, ich bin überzeugt, nicht jede konfessionelle Meinungsverschiedenheit ist Ihr Lehre. Nicht jeder Fehler, der bei der Auslegung des Wortes Gottes passiert, ist Ihr Lehre. Nicht jeder Mangel an Erkenntnis ist Ihr Lehre. Es kommt auch darauf an, wie man ja zum Beispiel mit Fehlern umgeht, ob man bereit ist, ja, sich korrigieren zu lassen, wenn man falsch liegt. Und die Erkenntnis wächst ja auch Stück für Stück. Und jetzt mal nur ein paar Beispiele, um es praktisch zu machen. Zum Beispiel, wenn jemand leugnet, dass Gott durch Jesus Christus diese Welt und alles, was in ihr ist, erschaffen hat, das wäre so eine falsche Lehre. Oder wenn geleugnet wird, dass Jesus Christus von einer Jungfrau geboren wird, das wäre so eine falsche Lehre. Oder dass Jesus Christus Gott ist und dass der Heilige Geist Gott ist. Wer das nicht glaubt, und hier geht es um Christen, also es gibt ja, also dass jemand, der ungläubig ist, das nicht glaubt, ist ja klar. Und um den geht es hier nicht. Sondern es geht um Menschen, die in der Gemeinde sind, die so tun oder selber glauben, dass sie dazugehören, dass sie Christen sind. Aber wenn so jemand sagt, okay, Jesus ist nicht Gott, der Heilige Geist ist nicht Gott, das ist eine falsche Lehre. Oder wenn das zukünftige Gericht Gottes und eine ewige Strafe geleugnet wird, ist auch eine falsche Lehre. Man kann eigentlich sagen, alles, was so dem apostolischen Glaubensbekenntnis widerspricht, das ist ein guter Prüfstein, ob was ihr Lehre ist. Es gibt noch mehr Irrlehren, die jetzt nicht dem apostolischen Glaubensbekenntnis widersprechen, aber das ist der erste, ja, so ein erster Prüfstein, das ist auch der Grund, das ist quasi das, ja, Minimum, worauf man sich einigen konnte, an absoluter Kern, an absoluten Kernwahrheiten. Was ist jetzt zum Beispiel, als konkretes Beispiel, keine Irrlehre? Unterschiedliche Ansichten über Taufe, Taufpraxis, unterschiedliche Ansichten über Evangelisationspraxis, unterschiedliche Ansichten über die Endzeit, wie das alles ablaufen wird oder wie es abläuft. Das ist keine Irrlehre. Da kann man auch unterschiedlicher Meinung sein. Viele Gemeinden trennen sich wegen unterschiedlichen Ansichten in diesen Fragen. Aber es ist nicht das, worum es hier geht. Gott ist ein Gott der Wahrheit. Und Irrlehre greift immer direkt oder indirekt Gottes Wesen an, nämlich diese Wahrheit. Und Gott lässt es nicht ungestraft mit sich machen. Das lesen wir im nächsten Vers in Judas 5. Da lesen wir, dass Gott Menschen und Engel bestraft hat, die ihm nicht geglaubt haben. Und da wird ein Beispiel gebracht: Gott hat das Volk Israel befreit aus Ägypten. Die waren in Ägypten in Gefangenschaft, mehrere hundert Jahre, waren da Sklaven. Aber dann irgendwann ist Gott eingeschritten und er hat sie befreit. Und hat gesagt: Ich führe euch in ein neues Land, ich schenke euch euer eigenes Land, ich mache euch frei. Und anstatt dass sie ja in Jubel ausbrechen und sich freuen und Gott vertrauen, haben sie Zweifel. Er hat sie aus dieser, also physischen, buchstäblichen Sklaverei befreit. Er führt sie raus, aber sie glauben ihm nicht. Sie murren, sie begehren auf, sie wollen zurück nach Ägypten, weil es auf dem Weg in die Freiheit Widerstände gab. Durst, Hunger. Gott hat sich um alles gekümmert, aber es hat nicht für die Menschen nicht gereicht, für die Israeliten. Sie haben immer wieder aufbegehrt. Und das Ende vom Lied war, die allermeisten, also bis auf abzählbare, wirklich abzählbare Menschen und die noch nicht erwachsen waren, die sind alle gestorben in der Wüste. Die haben das Land nicht erreicht. Die sind alle gestorben als Strafe dafür, weil sie Gott nicht geglaubt haben. Er hat gesagt, ich mache euch frei, und er hat es bewiesen. Er hat es ja schon, das größte Wunder ist, dass sie überhaupt aus diesem Land rausgekommen sind, dass der Pharao sie überhaupt hat gehen lassen. Da ist ja der Weg in das versprochene Land wäre nur noch eine Kleinigkeit gewesen. Aber sie haben Gott nicht geglaubt und Gott hat sie bestraft. Und wir lesen im Judas Vers 5 als ein warnendes Beispiel. Also sie wurden deswegen bestraft, damit bis heute man ein Beispiel hat, eine Warnung vor Augen. Ein anderes Beispiel, das angeführt wird, sind Engel, die Gott ungehorsam geworden sind im Himmel. Und da steht, sie sind jetzt mit Fesseln gebunden, bis Gott sein Gericht durchführt. Also sie sind jetzt verwahrt, gebunden, gefesselt, und irgendwann wird Gott aber ein Gericht an denen durchführen. Oder ein anderes Beispiel, das dann angeführt wird, Sodom und Gomorra. Und die Einwohner, die wurden zerstört und alle Menschen da drin sind umgekommen wegen ihrer Zügellosigkeit und ihrer Unzucht. Ich will jetzt noch auf ein paar Beispiele eingehen, was Judas hier anführt in den nächsten Versen über diese Verführer. Judas sagt, es sind Träumer, die ihr Fleisch beflecken und ihren Körper zur Sünde einsetzen. Sie lästern alles, was sie nicht verstehen. Er vergleicht sie mit Kain, der aus Eifersucht seinen Bruder erschlägt, tötet. Sie sind gewinnsüchtig und sie haben sich dem Betrug hingegeben. Als Beispiel wird hier genommen der Betrug Bileams. Der hat für Lohn das Gold, das Volk Gottes verflucht. Er hat es vorgehabt. Er wollte sich bereichern, er wollte das Geld und war bereit, alles dafür zu tun, auch das Volk Gottes zu verfluchen. Und Judas schreibt, sie sind widersetzlich wie Korah. Das war ja ein Israelit, der gegen Mose sich aufgelehnt hat. Der selber, ja, der gemeint hat, Mose erhebt sich über das Volk, aber es sollte da keinen geben, der über das Volk herrscht. Der ist auch umgekommen als in der Strafe Gottes. Und dann wird sehr, sehr deutlich im Vers 12, schreibt Judas, diese Menschen, also diese Verführer, sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen. Sie schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden. Wolken ohne Wasser, von Winden umhergetrieben, unfruchtbare Bäume im Spätherbst, zweimal erstorben und entwurzelt, wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, irre Sterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Also Irrsterne sind ja Sterne, die ihr Licht irgendwie verloren haben. Und sind sehr deutliche Worte, die Judas hier findet. Und wir bemerken wieder den Hinweis auf die Strafe, die auf diese Menschen wartet. Und es ist auch ein Tadel an die Gemeinde, dass sie diese Menschen duldet, die keine Frucht bringen. Diese Schandflecken bei den Liebesmahlen. Und später im Vers 14 folgt noch eine Warnung. Und Judas zitiert da Henoch, der über solche Menschen gesagt hat, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen, wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Es sind Unzufriedene, die mit ihrem Geschick hadern und dabei nach ihren Lüsten wandeln und ihr Mund redet übertriebene Worte, wenn sie aus Eigennutz ins Angesicht schmeicheln. Und nochmal, das Problem ist, dass es nicht um unbekehrte Leute geht, sondern um Menschen, die denken, sie sind Christen, die denken, sie gehören zu der Gemeinde, die so tun, als gehören sie zu der Gemeinde. Und Wir sehen wieder, es wird immer wieder, ja, dieser Punkt aufgegriffen, Gesetzlosigkeit, Zügellosigkeit, die ja ihren Körper einsetzen, um zu sündigen. Diese Menschen verkehren Gottes Gnade in Zügellosigkeit und missbrauchen die Freiheit als Anlass zur Sünde. Und das ist ein Merkmal, das die meisten Irrlehren gemeinsam haben. Sie fangen an einem Punkt, der wahr ist. Ja, Gott ist gnädig, absolut. Und ja, Gott vergibt Schuld, absolut. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Das Blut seines Sohnes Jesus reinigt uns von aller Schuld. Das ist im 1. Johannesbrief. Das ist absolut wahr. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Und man darf immer und immer wieder zu Jesus kommen, um Vergebung bitten. Und er wird immer und immer wieder uns reinigen und vergeben und annehmen. Und wir müssen nicht erst perfekt sein, um zu Jesus zu kommen. Wir müssen, so wie wir sind, mit unserer Schuld zu Jesus kommen, weil nur er kann sie wegnehmen. Wenn wir irgendwie versuchen, anders unsere Schuld wegzukriegen und dann rein und heilig zu Jesus zu kommen, das wird nicht funktionieren. Das geht nicht. Nur Jesus kann die Schuld wegnehmen. Das heißt, wir müssen mit unserer Schuld zu Jesus kommen und er vergibt sie. Und diese falsche Lehre, diese Verführung setzt dann an und sagt, ja, aber dann kann ich ja so leben, wie ich will. Ich kann dann einfach gegen Gottes Gebote verstoßen, ich kann sündigen und er vergibt mir dann eh. Das stimmt nicht. Das ist das Merkmal der Irrlehre. Die fängt da an, wo es stimmt und geht dann darüber hinaus. 99% davon stimmt und dann kommt 1%, das nicht stimmt. Gott sagt nämlich ganz klar, wir sollen Gott gehorsam sein. Unser Leben soll so aussehen, wie das Leben von einem Heiligen. Gott sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Und Jesus sagt, unsere Gerechtigkeit muss die der Pharisäer noch übertreffen. Und diese Gesetzlosigkeit ist es, was Judas hier bemängelt. Dass darüber hinausgegangen wird, dass dann das Wunderbare, was Gott gemacht hat, diese Freiheit, diese Vergebung, die er schenkt, diese ja, Befreiung von der Schuld, dass die genau ins Gegenteil verkehrt wird und als Anlass genommen wird zu sündigen. Das ist genau falsch rum. Und hier kann man auch ja, viele Spielarten von liberaler Theologie einordnen. Und zum Beispiel, wer dieses Jahr den Kirchentag verfolgt hat, das passt da sehr, sehr gut zu dem, was Judas hier beschreibt. Die zweite große Kategorie von Irrlehre ist Gesetzlichkeit. Da werden Regeln aufgestellt, Bedingungen gestellt, die nicht Gottes Offenbarung entsprechen, die nicht in der Bibel stehen, die Gott niemals gefordert hat. Das war auch das, was Jesus den Pharisäern vorgehalten hat. Dass sie Regeln aufstellen, die Gott nicht gesagt hat. Und auch da ist es so, es fängt an einem Punkt, der stimmt. Die Basis, das Fundament für diese verführerische Lehre ist, was stimmt. Ja, es gibt ein Gesetz Gottes. Ja, Gott hat Gebote für seine Kinder, für alle Menschen. Und Gott will, dass man sich an diese Gebote hält. Das Problem ist bei ja, dieser Irrlehre, ist, dass eben noch neue, andere, menschengemachte Gebote hinzukommen. Anforderungen an Kleidungsstil, Speisevorschriften, das mosaische Ritualgesetz oder ja, alttestamentliche Speisevorschriften, die für das Volk Israel galten, jetzt auf die Gemeinde angewendet werden. Irgendwelche Dinge, die ein Mensch gerne hätte, dass sie so sind, oder von denen er denkt, dass es gut wäre, wenn alle so leben würden. Und er erhebt es dann zu einem Gebot Gottes, seine eigene Meinung. Das ist einmal die Gesetzlosigkeit, dann die Gesetzlichkeit. Und die dritte Kategorie von Irrlehre ist Gnosis oder Erkenntnis. Das heißt nicht, dass Erkenntnis Irrlehre ist, sondern es gibt ganz, ganz viel ja, Ideologie oder Gedankengut, das darauf beruht, dass jemand meint, er hat jetzt was Neues erkannt, was gänzlich Neues, was hier nicht drin steht, sondern Gott hat sich ihm direkt oder indirekt durch irgendein Medium gezeigt. Da gehört zum Beispiel alles, was mit New Age zu tun hat, Esoterik gehört dazu. Und es gibt ganz, ganz viele Neuoffenbarungssekten, zum Beispiel Mormonen, Zeugen Jehovas. Da ist immer irgendeine Figur, ein Mensch, und der sagt, hey, das habe ich durchgelesen, reicht nicht aus, jetzt kommt das, was ich schreibe. Oder was mir Gott gezeigt hat. Schreibt ihr ein Buch, das Buch Mormon oder ja, irgendwelche anderen Dinge. Und das wird dann an die gleiche Stelle wie Gottes Wort erhoben und als Wahrheit behandelt. Und das Problematische ist, in allen diesen Fällen stehen in diesem neuen Buch Dinge drin, die dem alten Buch widersprechen. Also wenn da jetzt nichts Neues drinsteht oder nichts Widersprechendes, dann ja, aber Mormonen, Zeugen Jehovas, sowas, da sind Dinge drin, die dem Wort Gottes, dieser Offenbarung Gottes, ganz deutlich widersprechen. Zum Teil auch die Lehre, die Adventisten vertreten, aber auch die historisch-kritische Methode, wie sie ja an vielen universitären theologischen Ausbildungsstätten gelehrt wird. Ja, dass man ja von vornherein ausgeht, es ist nur menschengemachte Literatur, die Bibel. Das haben Menschen halt niedergeschrieben und vielleicht kann man da drin irgendwie Weisheit finden, aber historisch zuverlässig wahr ist es nicht. Das ist auch, ja, gehört auch zu diesem Unterpunkt der Gnosis oder Erkenntnis. Was auch dazu gehört, sind so Ansätze von Vergeistlichung oder Mystifizierung biblischer Berichte. Ja, das hat quasi so mystisch stattgefunden, so, ja, nicht in echt. Oder auch extrem charismatische Lehren. Bethel Church zum Beispiel. Da ist ganz viel Neuoffenbarung. Die gehen hin und sagen, hey, ich bin ein Prophet, Gott hat mir gezeigt. Und dann schreiben die Bücher oder Predigten oder irgendwas. Und es wird behandelt wie Gottes Wort. Warum ist jetzt diese Irrlehre so schlimm? Ich komme jetzt langsam zum Schluss. Warum warnt Judas so sehr davor? Irrlehre ist wie ein böser Dolmetscher. Stellt euch vor, ein Dolmetscher, der zwischen zwei Parteien übersetzen soll, der aber Böses im Schilde führt, der nicht aufrichtig ist und nicht ehrlich übersetzt, was die eine Partei sagt, sondern das abändert, böswillig. So ist Irrlehre. Und deswegen wirkt sich die Irrlehre in zwei Richtungen aus. Einmal gegenüber Gott. Sie beleidigt Gott ins Angesicht. Und sie wirkt sich aus auf die Menschen, die das hören, die belogen werden. Und diese Verführer oder ihre Lehren, die haben gemeinsam, dass sie Gott falsch repräsentieren. Sie zeichnen ein Bild von Gott, das nicht stimmt. Ein Bild, das seiner Offenbarung widerspricht. Er hat sich vorgestellt, aber dieses Bild, das die Irrlehre dann zeichnet, ist falsch. Irrlehre macht Gott zum Lügner. Und Irrlehre misstraut Gott. Und auf diesem mit Lüge und Misstrauen gedüngten Boden kann keine fruchtbare Beziehung gedeihen. Was Jesus beschrieben hat, Gott muss angebetet werden in Geist und in Wahrheit, das ist die Beziehung. Aber beides ist notwendig, Geist und Wahrheit. Und Irrlehre zerstört diese Wahrheit. Deswegen ist keine Beziehung dann möglich. Ich glaube, jede Sünde und auch Irrlehre ist schlussendlich Götzendienst. Ein Beispiel, ein Dieb, der jemand was stiehlt, klar, der begeht Diebstahl, aber ich glaube, der begeht auch, es ist Götzendienst, was er tut. Warum? Weil Gott ist es, dem zuerst einmal alles gehört und Gott hat ein System geschaffen von Eigentum und Besitz und dass jemandem etwas gehört. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, die ja Gott ins Leben gerufen hat. Und wenn jemand dieses Gesetz verletzt, diese Systematik, dann setzt er sich selbst an die Stelle Gottes und sagt, nein, diese Systematik, die Gott bestimmt hat, die gilt nicht von Eigentum und Besitz und dass es eigentlich dem Seins ist, sondern mein Gesetz gilt. Und laut meinem Gesetz gehört diese Sache jetzt mir. Ich habe sie genommen, jetzt gehört sie mir. Und damit setzt er sich an die Stelle Gottes. Er beansprucht Gottes Position und er dient nicht mehr Gott, sondern er dient sich selbst. Und das ist Götzendienst. Irgendwas oder jemanden an die Stelle Gottes setzen. Was soll jetzt die Gemeinde tun? Wir haben gelesen, was Judas geschrieben hat. Wir haben gehört von der Offenbarung Gottes, von dem Auftrag der Gemeinde, von dem Wesen der Irrlehre. Was soll jetzt die Gemeinde tun? Und Judas schreibt dann, ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind, als sie euch sagten, in der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Das sind die, welche Trennungen verursachen, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Judas Vers 17 bis 21. Das ist das, was die Gemeinde tun soll. Die Gemeinde soll ihren Auftrag bedenken, den sie hat. Und wir sollen uns daran erinnern, dass diese Situation nicht unvorhergesehen ist. Es ist nicht so, dass niemand damit gerechnet hat, sondern im Gegenteil, Man hat damit gerechnet und deswegen lesen wir solche Briefe wie die vom Judas, weil damit gerechnet wurde. Die Apostel haben es ausdrücklich vorhergesagt. Das heißt, wir wissen, wir sind nicht unvorbereitet. Die Apostel und Propheten sind die Grundlage der Gemeinde und die haben in all ihren Schriften auch was geschrieben im Hinblick auf dieses Problem. Die Lösung muss nicht irgendwie neu gefunden werden, sondern wir finden sie in Gottes Wort. Und dann heißt hier weiter, wir sollen unser Leben auf der Grundlage des allerheiligsten Glaubens aufbauen. Das heißt, der Glaube, der wahre Glaube darf keine Nebensache sein. Es darf uns nicht egal sein, was wahr ist und was falsch ist in Bezug auf den Glauben. Und ich glaube auch, wir brauchen irgendwie eine ausgeprägtere Diskussionskultur in der Sache. Wir müssen irgendwie besser lernen, über Sachthemen zu diskutieren, uns auszutauschen, Meinungen anzuhören und dann zu erwidern, Argumente austauschen. Und ich habe aber das Gefühl, wir diskutieren viel mehr auf persönlichen Ebenen. Oft wird dann direkt irgendwie die Person angegriffen, auf eine persönliche Ebene gewechselt, das Gegenüber beleidigt oder diffamiert, angegriffen. Oder das Gegenteil, man ist dann direkt beleidigt und sieht sich als Opfer, weil jemand eine andere Meinung hat. Ich glaube, wir haben es echt verlernt unter Geschwistern, in der Sache, ja, mit Argumenten wirklich erbittert zu diskutieren und zu streiten. Aber gleichzeitig unseren Diskussionspartner innig zu lieben als unseren Bruder oder unsere Schwester. Und wenn wir unser Leben auf der Grundlage dieses Glaubens aufbauen, dann kann es uns nicht kalt lassen, wenn von Gott ein falsches Bild gezeichnet wird. Wenn Gott falsch beschuldigt wird. Ja, wenn Anschuldigungen gegen Gott kommen, die nicht stimmen. Wenn seinem Wort Gewalt angetan wird. Und wenn wir unser Leben auf der Grundlage des Glaubens aufbauen, dann werden wir auch geübt darin, Angriffe auf den Glauben und auf Gottes Offenbarung zu erkennen und zu benennen und denen entgegenzutreten. Und wenn mich das alles kalt lässt, wenn ich mir denke, okay, was juckt mich ihr Lehre? Was ist mir doch egal, wenn da so Leute sind, die das sagen. Dann muss ich mir die Frage stellen, ist mein Leben wirklich auf dieser Grundlage des Glaubens aufgebaut? Das Letzte, was Judas hier schreibt, ist, wir werden aufgefordert, betet im Heiligen Geist. Und wir haben gesehen, für ein solches Gebet ist Geist notwendig und Wahrheit. Der Heilige Geist wohnt in jedem Gläubigen. Der ergreift uns und erleitet den Blick unseres menschlichen Geistes zum Himmel. Und der Heilige Geist leitet uns in die Wahrheit. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Er wird den Heiligen Geist senden und der wird uns in die Wahrheit leiten. Der erinnert uns an das, was Jesus gesagt hat. Der macht uns fähig, der rüstet uns aus, dem entgegenzutreten. Und unser Leben eben auf dieser Grundlage des Glaubens aufzubauen. Und wie jede Herausforderung sollen wir auch dieses Problem vor Gott bringen ins Gebet. Und der letzte Vers ist dann, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Das heißt, wir sollen im Bewusstsein der Liebe Gottes ausharren. Das heißt, okay, ich muss mir jeden Tag bewusst machen, es ist die Liebe Gottes, die mich trägt, die unsere Gemeinde oder unsere Gemeinde, aber auch die weltweite Gemeinde trägt. Und während ich mich daran erinnere, dass Gott liebt, dass Gott uns liebt, sollen wir darauf warten, dass er eingreift, dass er handelt und seine Rettung erwarten. Und diese Liebe Gottes, die soll ein Beispiel und Motivator für uns sein, Gott zu lieben. Und um Gott zu lieben, muss man ihn kennen. Und um Gott zu kennen, muss man sein Wort, seine Offenbarung kennen und lieben. So viel von mir heute zu diesem Bibeltext. Ich bete noch kurz. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns den Vater zeigst, dass wir darüber lesen können. Und ich danke dir, dass du deinen Heiligen Geist geschickt hast, der uns tröstet, der uns beisteht, der uns immer wieder auf dich hinweist. Und ich bitte dich, dass das wirklich sichtbar wird in unserem Leben, dass wir unser Leben auf dieser Grundlage des Glaubens aufbauen. Und ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst. Amen.